SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Der Onlinehandel wächst immer noch weiter und mit ihm die Paketbranche. Einen Teil ihrer Aufträge vergeben die Paketdienstleister an Subunternehmer und Razzien haben große Missstände in Teilen der Branche offenbart. Schwarzgeldzahlungen, Sozialleistungs- und Sozialversicherungsbetrug zum Beispiel, wohlgemerkt in Teilen der Branche. Viele Paketzusteller sind unter extrem schwierigen Bedingungen unterwegs. Anne Görler.
Ein Wohngebiet in Mainz. Ein Transporter stoppt. Der Zusteller springt raus. Ladeklappe auf, Paket raus.
Viel Arbeit, viel Pakete bekommen. Dass es hier viel stoppt, dass viel Kundenbestellung. Dass hier diese Zeit ist, Weihnachtenzeit, dass es viel Pakete bekommt.
Und weg ist er, einer von 135.000 Paketzustellern in Deutschland. Unterwegs sind etablierte Unternehmen wie DHL, aber auch kleinste Firmen, teilweise mit klapprigen Transportern, als Subunternehmer für große Paketdienste. Rund 45.000 dieser Zusteller arbeiten unter schier unvorstellbaren Bedingungen, sagt Corinne Schneider von der Gewerkschaft Verdi.
Da kann man wirklich von Ausbeutung sprechen. Nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über. Da ist es ganz oft die Regel, dass Zusteller abends noch, nachts noch unterwegs sind. Mir wurde schon berichtet, dass abends 21:45 die Kunden waren schon auf dem Weg ins Bett, wurde geklingelt und dann stand so ein armer Zusteller noch vor ihnen, um seine letzten Pakete noch loszuwerden. Er bekommt nur dann sein Geld, wenn alles weg ist. Da ist selbstverständlich dann der Mindestlohn nicht mehr gegeben.
230 bis 250 Pakete bekommen, auch das gleiche Geld. Egal, ist Weihnachtenzeit oder ganz normal, gleiche Geld bezahlen.
Viele der Zusteller sprechen sehr schlecht Deutsch. Das wird ausgenutzt. Kaum einer versteht, was wirklich drin steht in den Werkverträgen. Unterschrieben wird trotzdem.
Der Pakete war angeblich hier nachgeliefert. Aber es ist wirklich Pakete, wir haben nicht gefunden hier.
Diese Kioskbesitzerin hat etwas unterschrieben, was sie nicht so genau verstanden hat. Bei ihr werden in rasender Eile Pakete abgekippt. Fehlt was, reklamiert der Kunde, dann wird der Schaden vom Lohn abgezogen.
59,15 € für mich nicht, ist zu wenig Geld. Also ich habe mehrere Pakete auch in unserer Hintertreppe gefunden. Viele Pakete verschwunden, durch das ist sehr, sehr eilig, müssen Fahrer arbeiten.
Wer Schwierigkeiten mit der Sprache hat, kann sich schlecht wehren, das sagt die Gewerkschaftssekretärin Corinne Schneider, vor allem mit Blick auf die Paketzusteller. Kaum eines der kleinen Subunternehmen hat einen Betriebsrat. Wer für solche Unternehmen ausfährt, kennt in der Regel nicht mal seine Arbeitnehmerrechte. Verdi-Gewerkschaftssekretärin Corinne Schneider sagt, was diese Menschen brauchen, das ist Solidarität.
Wir fordern aktiv auch die Bundesregierung auf, auch momentan mit einer Online-Petition. Für die Ärmsten der Armen kann man so sagen, weil die arbeiten körperlich hart und bekommen einen Hungerlohn dafür, damit auch für die anständige Arbeitsbedingungen gelten, damit auch die ein Einkommen haben, mit dem sie auskömmlich leben können. Ja.
Wie lässt sich die teils unerträgliche Situation von Paketzustellern verändern? Darüber habe ich mit der Arbeitsrechtlerin Anneliese Kercher von der Hochschule Mainz gesprochen. Sie hat an einer Studie für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung zum Thema mitgearbeitet. Und in der Studie zeigt sie, dass ein Verbot von Werkverträgen an Subunternehmer helfen könnte. Ich habe sie gefragt, was das verändern würde.
Die Paketdienstleister, die lagern die Paketzustellung aus auf Subunternehmer. Diese Subunternehmen beschäftigen wiederum andere Subunternehmer oder auch teilweise Solo-Selbstständige. Das heißt, da entstehen Ketten. Und diese Ketten sind für die Kontrollbehörden kaum durchschaubar. Das bedeutet, wir können gar nicht richtig nachvollziehen, wer die rechtlichen Verantwortlichen sind. Und das bedeutet nicht nur, dass die Kontrollen nicht effektiv sind, sondern dass die verantwortlichen Personen nicht zur Rechenschaft gezogen werden können.
Das heißt im Prinzip, dass durch diese Ketten von Subunternehmen es nicht mehr möglich ist, nachzuvollziehen, wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich dafür, dass Arbeitszeiten eingehalten werden, dass der Mindestlohn mindestens gezahlt wird, dass auch sowas wie freie Zeiten eingehalten werden.
Ja, absolut. Wir haben aber auch die Situation, dass diese Subunternehmerketten bewusst dazu ausgenutzt werden. So ein Direktanstellungsgebot, so ein Verbot von Werkvertragsunternehmen würde dem Gesetzgeber die Möglichkeit geben, die Grundlage für bessere Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu schaffen.
Wer macht denn unter diesen Umständen diesen Job überhaupt noch?
Also wir sehen in der Paketzustellung einen sehr hohen Anteil an migrantischen Beschäftigten. Das heißt, oftmals sind das Beschäftigte, die aus Osteuropa herkommen, aber auch Drittstaatler sind dabei. Oftmals haben diese Paketzusteller gar keine Sprachkenntnisse. Wir sehen das, dass die Scanner auf einer anderen Sprache eingestellt sind und dass die Leute froh sind, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und bei Drittstaatlern auch die Aufenthaltserlaubnis von dem Job abhängt. Das führt dazu, dass die Leute aufgrund dieser Abhängigkeitsverhältnisse zum einen sich gar nicht trauen, ihre Rechte wahrzunehmen. Teilweise sind sie sich auch gar nicht bewusst, dass da Rechtsverstöße begangen werden. Hinzu kommt auch, dass die Mitbestimmungsstrukturen fehlen. Die Subunternehmen sind oftmals so klein, dass Betriebsräte nicht gegründet werden können.
Was kann ich denn als Konsument tun, um die Situation zu verbessern?
Dass man erstens freundlich und geduldig ist mit den Paketzustellern. Wir haben einen boomenden Online-Handel. Das bedeutet, wir haben seit Jahren ansteigende Paketmengen. Auf einen Zusteller kommen immer mehr Pakete. Und ich möchte damit sagen, dass wir vielleicht unser Konsumverhalten überdenken können. Denn jedes Paket weniger auf dem Markt entlastet die Lage. Ich glaube, wir haben heutzutage Tendenzen, jeden Notizblock im Internet zu bestellen.
Das Gutachten, an dem Sie mitgearbeitet haben, wird vom Bundesverband Paket- und Expresslogistik kritisiert, sei lückenhaft, einseitig, rechtlich nicht haltbar. Was sagen Sie zu der Kritik?
Wir als Wissenschaftler haben eine politische Forderung aufgegriffen, die so auch vom Bundesrat an die Bundesregierung, an den Gesetzgeber adressiert worden ist. Und wir haben uns angeguckt, ob die Forderung mit unserer Verfassung und dem Unionsrecht konform wäre. Und da sind wir zu dem Ergebnis gekommen, das ist so. Wir haben uns in unserer wissenschaftlichen Studie auf Erfahrungsberichte aus der Praxis berufen, aus gesicherten Zahlen vom Zoll, aus Erfahrungsberichten von Branchenvertretern und auch auf Prüfberichte der zuständigen Behörden. Und im Nachgang haben wir jetzt Gespräche auch mit dem Mittelstandsverband geführt, um natürlich jede Meinung, so wie es die wissenschaftlichen Gepflogenheiten erfordern, Gehör zu verschaffen und auch mit diesen Meinungen wissenschaftlich zu arbeiten.
Anneliese Kercher ist Arbeitsrechtlerin an der Hochschule Mainz. Sie hat an einer Studie zu rechtlichen Möglichkeiten mitgearbeitet, die helfen können, die Arbeitssituation von Paketzustellern zu verbessern. Diskussionen zu politischen, kulturellen und religiösen Themen oder einfach nur zusammenkommen und sich austauschen. Es geht ein bisschen zu wie bei einem Kirchentag. Das ist der Gemeindetag des Zentralrats der Juden. Riesenveranstaltung. Das Programmheft hat 110 Seiten. Diese Woche hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Veranstaltung zu klaren Worten gegen Antisemitismus genutzt. Dietrich Karl Meurer.
Begleitet vom Gesang eines Rabbiners wurden die Kerzen eines Chanukia-Leuchters entzündet. Unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. Ein festlicher Moment. Zuvor ging es jedoch ernst zu. Der Gemeindetag steht unter dem Eindruck des blutigen Überfalls der terroristischen Hamas auf Israel am 7. Oktober, der militärischen Reaktion Israels und antisemitischer Vorfälle auch hier in Deutschland. Anfeindungen, Beschimpfungen, das Beschmieren von Wohnhäusern mit Davidsternen, ein versuchter Brandanschlag auf eine Berliner Synagoge.
Judenhass hat es auch schon vor dem 7. Oktober gegeben, aber die Qualität und die Bedrohung ist jetzt eine andere,
sagte gleich zu Beginn Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden. Selbstbewusst ergänzte er:
Wir Juden werden uns nicht unterkriegen lassen. Niemals. Wer Juden hasst, meine Damen und Herren, ist herzlich eingeladen, unser Land, Deutschland, zu verlassen.
Auf die vielen antisemitischen Vorfälle ging auch der Bundespräsident ein. Das Geschehen erschüttere ihn und mache ihn zornig. Steinmeier versicherte Jüdinnen und Juden in Deutschland uneingeschränkte Unterstützung.
In aller Klarheit, meine Damen und Herren, Deutschland wird, und dafür trete ich persönlich ein, dafür tritt die übergroße Mehrheit aller Deutschen ein, eine Heimat für Juden bleiben.
Das gelte genauso für Christen, Muslime, Menschen anderen Glaubens oder ohne Religion. Der Bundespräsident klammerte aber nicht die Lage in Gaza aus, die Opfer, das Leid und die Zerstörungen.
Es geht uns nah, das geht auch mir nah. Und ja, auch in unserem Land muss öffentlicher Raum sein, den Schmerz über die palästinensischen Opfer und das Leid der Kinder zu zeigen.
Steinmeier machte aber auch klar,
wo sich jedoch in diese Trauer, in das Mitleiden mit den Menschen in Gaza ein roher Antisemitismus mischt, ein Hass auf Juden und auch der Wunsch, Israel als freien und selbstbestimmten Staat der Juden auszulöschen, da werden wir nicht schweigen. Nichts rechtfertigt diesen Hass.
Papst Franziskus wird heute 87 Jahre alt. Manchen, die ihn am Anfang für einen Reformpapst gehalten haben, ist er zu zögerlich. Manchen eher konservativen Katholiken ist er zu modern. Wir schauen heute mal auf den Papst als Diplomaten. In den vergangenen Wochen wurde er oft kritisiert, weil er sich zu den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten oft ungeschickt und einseitig geäußert habe. Das lassen wir uns einordnen von meinem Kollegen Ulrich Pick. Was wird dem Papst konkret vorgeworfen?
Nun, dem Papst wird vorgeworfen, dass er sich ja pauschal und distanziert äußert und nicht klar unterscheidet zwischen Täter und Opfer bzw. Angreifer und Angegriffenem. Er hat sich ja lange geziert, Russland als Angreifer zu bezeichnen. Und in der Ukraine wartet man ja schon länger auf eine Geste der Solidarität, konkret gesagt auf einen Besuch. Er hat etliche Einladungen bekommen. Franziskus will aber dorthin nur reisen, wenn er zugleich Moskau besuchen kann. Dort will ihn aber niemand empfangen. Da sieht man so die Schwierigkeit. Und in Bezug auf den Nahostkrieg sprach er oft pauschal davon, dass Terrorismus und Krieg zu keinen Lösungen führt, so das Zitat, ohne dass er zumindest am Anfang erwähnt hätte, dass Israel angegriffen worden ist und das Recht hat zur Verteidigung. Und es gibt sogar Berichte, dass er beim Besuch einer Gruppe von Palästinensern, die er empfangen hat, das militärische Vorgehen Israels als Genozid, also als Völkermord bezeichnet haben. Der Vatikan hat das dementieren lassen und dennoch waren die, die dabei waren, der Meinung, er hat's gesagt.
Gibt's denn eine Begründung, warum der Papst sich so verhält?
Naja, der Vatikan erklärt, der Papst habe Neutralität zu wahren und verweist auf die große Geschichte der päpstlichen Diplomatie. Der Papst will also als großer Diplomat dastehen, bei dem viele Fäden zusammenlaufen. Er möchte gerne ein Vermittler sein für einen Frieden, zumindest für eine Waffenruhe. Und deshalb nimmt er zu allen Parteien die gleiche Distanz oder, wie er erklärt, die gleiche Nähe ein. Das wirft allerdings eine Frage auf, nämlich ob die gleiche Distanz oder Nähe zu Angreifern wie Angegriffenem wirklich eine christliche Haltung ist. Man könnte es ja auch umgekehrt sagen, dass es gerade christlich ist, wenn man sich mit den Angegriffenen solidarisch zeigt und den Aggressor verurteilt. Da tut sich allerdings dann Papst Franziskus sehr, sehr schwer.
Dieses neutrale, eher zurückhaltende Verhalten des Papstes kann auch andere Erinnerungen wecken, gerade bei Menschen jüdischen Glaubens, oder?
Ja, indem der Papst die kriegerischen Handlungen von Israel und der Hamas in einen Topf wirft, fragen sich vermutlich nicht nur Juden, ob die katholische Kirche letztlich nichts aus der Vergangenheit gelernt hat. Es gab ja einen jahrhundertelangen unheilvollen Antijudaismus in der Kirche, der mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den frühen 60er Jahren offiziell beendet wurde. Da gibt es dieses Dekret Nostra Aetate, was alle Religionen auf eine Ebene stellen möchte. Und hinzu kommt natürlich auch, dass es bis heute Unklarheit gibt, wie der Papst sich zu den Judenmorden der Nazis gestellt hat. Und das war ja ein wirklicher Genozid. Zudem hat sich der Vatikan sehr, sehr lange gegen die Gründung des Staates Israel gestemmt. Diplomatische Beziehungen gab es erst fast 50 Jahre nach der Gründung des Staates. Das alles sind schwierige Sachen. Aber man sollte natürlich andererseits nicht aus dem Auge verlieren, dass der Vatikan viel für den Frieden auch tut. Das macht diese Beurteilung jetzt ja auch so schwierig. Der Papst hat sich immer und seine Vorgänger auch für die Zwei-Staaten-Lösung in Palästina eingesetzt. Er hat sich zum wiederholten Male für einen humanitären Waffenstillstand eingesetzt und auch versucht, diplomatische Kontakte zu knüpfen. Diese Woche hat er sich ja mit dem Präsidenten von Iran verständigt. Mal gucken, was daraus wird. Aber man sieht, der Papst arbeitet auf zwei Feldern, aber es ist nicht immer leicht, diese beiden Felder zusammenzubekommen.
Was machst du am Wochenende? Ich bin bei der Bundeswehr und üb für den Ernstfall. Ja, das gibt's. Seit 2018 können Menschen, die bis dahin nie etwas mit der Bundeswehr zu tun hatten, sich in einem Schnellkurs an der Waffe ausbilden lassen. Nach wenigen Wochen werden sie Teil der Reserve. Der 40-jährige Philipp ist einer von ihnen.
Gewerke 36 teilladen.
Gewerke 36 teilladen.
Fertig laden.
Für mich ist es das erste Mal, dass ich so eine Waffe in der Hand halte.
Dienst an der Waffe, das kam für Philipp vor über 20 Jahren als Abiturient nicht in Frage. Er hatte damals den Kriegsdienst verweigert.
Es war eine Gewissensentscheidung und sie war auch eine Überzeugung damals. Der Kalte Krieg war vorbei. Und dieser Begriff der Landesverteidigung ist ja nichts, worüber man damals nachgedacht hat. Nichts, was einen wirklich bewegt hat.
Heute sieht Philipp die Welt mit anderen Augen. Der 40-jährige Unternehmensberater aus Frankfurt am Main nimmt freiwillig an einer militärischen Grundausbildung beim Landeskommando Hessen teil. Ungediente für die Reserve nennt sich das Programm. In zwei Ausbildungsblöcken mit jeweils 12 Tagen werden die Anwärterinnen und Anwärter auch an der Waffe geschult. Ein Gegenprogramm zu Philipps normalen Leben. Er arbeitet als Gutachter und Berater für große Konzerne weltweit. Der Wendepunkt für ihn kam mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022.
Ich bin damals wie viele aufgewacht und habe die Nachrichten in der Ukraine gesehen und wollte das wie viele andere auch gar nicht richtig glauben, dass das tatsächlich wirklich zum Einmarsch gekommen ist.
Philipp beschließt Ende 2022, sich ausbilden zu lassen. Doch zuerst muss er seine Kriegsdienstverweigerung zurücknehmen. Philipps Eltern sind überzeugte Pazifisten. Die Mutter ist kirchlich engagiert, der Vater hat in den frühen 1970er Jahren den Kriegsdienst verweigert. Er respektiert zwar die Entscheidung seines Sohnes, sich militärisch ausbilden zu lassen.
Aber wenn du mich gefragt hättest, dann hätte ich Nein gesagt.
Besorgt bin ich ein bisschen. Du könntest ja in Aktionen und Einsätze eingebunden werden, mit denen du vielleicht nicht einverstanden bist.
Feuer! Okay, halt, halt, halt!
Zweiter Teil der Schnellausbildung. Kampfeinsätze werden geprobt. Plötzlich ABC-Alarm. Innerhalb von 10 Sekunden muss die Schutzmaske aufgesetzt werden. Der Hauptmann gibt Anweisungen.
Ruhig und langsam atmen. Ein kurzes Anheben der Maske, nur um zu verschnaufen, kostet Leben.
Das verdeutlicht einem natürlich noch mal mehr, dass es auch mit einem gewissen persönlichen Risiko verbunden ist. Aber ich glaube auch, dass es ein Risiko ist, dass man manchmal eingehen muss für Dinge, die es sich lohnen. Und ich glaube, unsere Grundordnung, unsere freiheitlich-demokratische gehört dazu.
Über einen Kriegsdienstverweigerer, der durch den Ukraine-Krieg zum Umdenken gekommen ist, Beitrag von Janet Özerdale war das. Über Philipp gibt's auch einen Dokumentarfilm, bereit für den Ernstfall. Ein Pazifist denkt um, heißt der Film. Der ist zu sehen in der Reihe Echtes Leben, jederzeit in der ARD-Mediathek.de. Viel Kritik gab es in den vergangenen Jahren am Moscheeverband DITIB. Der betreibt mehr als 900 islamische Gebetsstätten in Deutschland. Die geistlichen Imame sind fast ausschließlich Beamte des türkischen Staates. Viele haben vor ihrem Einsatz nie in Deutschland gelebt und kennen unsere Sprache kaum. Das soll sich jetzt ändern. Demnächst soll die Ausbildung von Imamen in Deutschland weiter gefördert werden. Diese sollen dann die aus der Türkei Entsandten ablösen. Ein Schritt in die richtige Richtung? Ulrich Pick kommentiert.
Auf den ersten Blick sieht die Mitteilung aus dem Bundesinnenministerium gut aus. Indem künftig weniger Imame aus der Türkei entsandt und dafür mehr Vorbeter in Deutschland, genauer gesagt am DITIB-Seminar im nordrhein-westfälischen Dahlem, ausgebildet werden, wird den Lebensumständen der hiesigen Muslime Rechnung getragen. Denn erstens haben die meisten entsandten Imame von den politischen wie sozialen Bedingungen in Deutschland fast keine Ahnung. Und zweitens sprechen sie in der Regel nur Türkisch. Doch so erfreulich diese zu erwartenden Neuerungen sind, das eigentliche Problem der aus der Türkei entsandten Imame wird durch die Abmachung im Grunde nicht berührt. Nämlich die politische Einflussnahme des Amtes für religiöse Angelegenheiten in Ankara. Denn der Moscheeverband DITIB ist, auch wenn es oft abgestritten wird, der deutsche Arm eben dieser politisch-religiösen Instanz. Innerhalb von DITIB gibt es nämlich einen 5 Personen umfassenden Beirat, in dem nach wie vor Vertreter des türkischen Religionsministeriums sitzen und weitgehende Durchgriffsrechte innerhalb des Verbandes in Deutschland haben. Zudem möchte DITIB nicht mit anderen Moscheeverbänden hierzulande zusammenarbeiten, und zwar mutmaßlich, um die bisherige politische religiöse Verbindung zur Türkei beibehalten zu können. Das wurde schon im Herbst 2018 deutlich, als der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer bekannt gab, in Osnabrück als erstes unabhängiges Imamseminar das Islamkolleg Deutschland errichten zu wollen. Damals schlug DITIB eine Zusammenarbeit mit dem neuen Projekt aus. Stattdessen gab man wenige Monate später bekannt, eine eigene Ausbildungsstätte für Vorbeter in Deutschland aufmachen zu wollen, und zwar in Dahlem. Fazit: Trotz vieler anderslautender Beteuerungen wird sich an der Einflussnahme der Türkei auf hiesige Imame wohl so schnell nichts ändern. Schade.
Ein Kommentar von Ulrich Pick aus unserer SWR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Für die Menschen im Ahrtal wird das jetzt das 3. Weihnachtsfest sein nach der Flutkatastrophe. Unvorstellbar viel ist damals zerstört worden. Nicht nur große Dinge wie Häuser, Brücken und sogar eine komplette Eisenbahnstrecke. Die Menschen mussten ja auch in ihren Häusern alles zurücklassen. Viele kleine Dinge, an denen ihr Herz hing. In Dernau haben jetzt 30 Frauen ihre Back- und Kochrezepte, an die sie sich noch erinnern können, aufgeschrieben und als Buch veröffentlicht. Martin Gärtner.
Katja Daub von den Johannitern organisiert seit über einem Jahr jede Woche ein geselliges Kaffeetrinken für die Senioren in Dernau. Die Gäste bringen stets selbstgebackenen Kuchen mit. Und immer wieder hörte Katja Daub von den Seniorinnen:
Sie haben keine Rezepte mehr. Die Rezepte sind ja weggeschwommen. Die Flut hat mir die Rezepte weggenommen. Ach, du machst da Butter rein, ich mach da Margarine rein, du machst da so viele Eier rein. Und dann haben wir die Rezepte gesammelt. Daraus ist jetzt dieses Backbuch entstanden, so dass jeder wieder in seinem Haushalt Rezepte hat. Nicht die eigenen, aber die aus dem Kopfe und die wir zusammen wieder hinbekommen haben und auch getestet haben.
Einen der Kuchen im Buch hat Christel Josten beigesteuert.
Den Ameisenkuchen mit Eierlikör gebacken. Habe ich mir aus dem Kopf nochmal nachgedacht. All die Rezeptbücher, alles weggeschwommen. Kochbücher, alles war weg in der Flut.
Kann sich die Dernauerin denn noch an alles erinnern, was sie früher so gebacken hat?
Alles nicht, aber den Ameisenkuchen hatte ich noch im Kopf, weil ich den so oft gebacken hatte für die Kinder.
Das Backbuch der Ahrtal-Frauen enthält 35 Rezepte. Christel Josten und ihre Schwester Beate Zimmermann haben gleich mehrere Exemplare gekauft.
Für meine Schwiegertochter und für meine Tochter für Weihnachten. Weil ich das einfach eine super Idee finde.
Ja, finde ich gut. Besser geht's doch nicht. Die meisten Backbücher sind doch verloren gegangen in der Flut. Jetzt haben wir wieder Neues.
Die Rezepte sind also gesichert, auch für nachfolgende Generationen. Das kleine Buch mit 80 Seiten hat eine riesengroße Wirkung, beobachtet Katja Daub von den Johannitern, die es gemeinsam mit den Seniorinnen geschrieben hat. Das Backbuch der Ahrtal-Frauen bringt
ganz viel Sicherheit und Halt. Und es bringt uns weiter in die Zukunft. Noch mal ein Stück in die Normalität hinein, dass wir wieder Halt haben. Wir haben ein Backbuch, was wir in unsere neue Küche legen können. Und wir können danach einfach handeln und erfolgreich etwas Leckeres zaubern.
Das ist keine leichte Aufgabe für zwei ehemalige Staatsanwälte aus Trier. Sie sollen den Fall Dillinger aufarbeiten, bei dem es um sexualisierte Gewalt in einer unvorstellbaren Dimension geht. Jetzt haben die beiden einen weiteren Zwischenbericht vorgestellt. Nicole Mertes hat mit ihnen gesprochen.
40 Seiten lang ist der Bericht zum Fall Dillinger. Wenn man ihn liest, wird einem schlecht. Denn er enthält sehr explizite Schilderungen Betroffener, die sagen, was der Priester Dillinger ihnen angetan hat, als sie Teenager waren. Jürgen Brauer, der versucht, möglichst viele der Verbrechen an Kindern und Jugendlichen aufzuklären, hofft, dass sich weitere Betroffene melden.
Das ist so, wir leben eigentlich von den Berichten der Betroffenen, weil sich ja aus den Akten, die wir eingesehen haben, sei es staatsanwaltschaftliche Akten, sei es die Akten des Bistums, ja relativ wenig ergibt. Aber die Betroffenen, das sind natürlich unsere wichtigsten und entscheidendsten Erkenntnisquellen.
Der Mann meldete sich. 1969, als 16-Jähriger, fuhr er mit Dillinger und drei weiteren Jungen, mit Dillinger privat, in dessen Auto nach Tunesien. Zu viert übernachteten sie in einem kleinen Zelt. Nachts wurde der Jugendliche plötzlich wach. Dillinger habe fast auf ihm gelegen, ihn an den Schultern gepackt und versucht, ihn zu küssen. Er habe erst von ihm abgelassen, als der Junge sich heftig wehrte. Der Junge war schockiert, denn Dillinger ging in seinem Elternhaus ein und aus, galt als Respektsperson. Der 16-Jährige erzählte seinem Vater davon, der eine Anzeige machte. Folgen für Dillinger hatte das nicht, sagt Jürgen Brauer.
Wir haben Zeitzeugen, die aus Hermeskeil berichtet haben, dass dort in der Schule und im Umfeld tatsächlich polizeiliche Ermittlungen stattgefunden haben. Aber zu einer Verurteilung ist es offensichtlich nicht gekommen.
Immer wieder, seit 1964, gab es Hinweise ans Generalvikariat des Bistums Trier, dass Dillinger minderjährige Jungen im Pfarrhaus übernachten ließ, dass er bei einer Romwallfahrt 1970 mit einem 15-Jährigen intim wurde, was mit Foto in Dillinger Personalakte beim Bistum Trier belegt ist. Doch das Bistum unternahm nichts, um Kinder und Jugendliche zu schützen.
Er wurde schlicht nach Köln versetzt und nach unserem Erkenntnisstand hat man noch nicht mal in Köln Bescheid gesagt, was man da für ein Ei ins Nest legt.
Erst 2012 ging das Bistum Trier zur Staatsanwaltschaft Trier, zeigte die Jahrzehnte zurückliegenden Fälle an, die juristisch inzwischen verjährt waren. Dass der Anlass ganz aktuelle Hinweise waren, weil Dillinger in Merzig im Saarland eine Pfadfindergruppe gründen wollte, darüber sprach das Bistum Trier nicht. Die Verantwortlichen hätten keine konkreten Hinweise bekommen, sondern nur Gerüchte gehört. Dazu Hermann Schell von MISBIT, dem Verein der Opfer sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier.
Offensichtlich war man 2012 im Bistum noch der Meinung, dass man da noch so weitermachen kann wie üblich, dass man weiterhin vertuscht, dass man nicht anzeigt bei der Staatsanwaltschaft, dass man Hinweise innerkirchlicher Mitarbeiterinnen nicht nur ignoriert, sondern auch sanktioniert. Und von daher ist das für diesen Zeitraum nicht verwunderlich.
Die Aufarbeitung des Falls Dillinger bleibt schwer. So kann es in dem Fall nur Neues geben, wenn sich weitere Betroffene melden.